ARD.
Welt macht China.
像我这样子可能就是完全不会想要结婚生孩子，而且我觉得越来越多年轻。
Die 30-jährige Wu Yuting aus Shanghai hat sich entschieden, nicht zu heiraten und keine Kinder zu bekommen. Viele junge Frauen in China, vor allem in Großstädten, denken ähnlich wie sie. Der chinesischen Staats- und Parteiführung gefällt das gar nicht. Sie propagiert die, Zitat, Einstellung junger Menschen zu Ehe, Geburt und Familie zu stärken. Also bekommt mehr Babys, soll das heißen. Viele Frauen empfinden das als Bevormundung von einer Partei, in der nur Männer das Sagen haben.
Women in all perspective is marginalized from the decision-making.
Frauen sind von politischen Entscheidungsprozessen in China weitgehend ausgeschlossen, kritisiert die bekannte Feministin Li Maizi. Doch Li und ihre Mitstreiterinnen, die haben es schwer. Manche Frauen haben daher eine alte Schrift für sich wiederentdeckt. Nüshu, das ist eine Geheimschrift von Frauen für Frauen. Darum geht es heute im Welt macht China, um Frauen und Gleichberechtigung in China. Was treibt sie um? Und ist das alles so viel anders als bei uns? Welt macht China gibt es in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Joyce Lee. Frauen stützen den halben Himmel. Fu nü neng ding ban bian tian. Diesen Satz von Mao Zedong hört man immer wieder, wenn es um Frauen in China geht. Damit wollte der frühere Vorsitzende der Kommunistischen Partei Chinas wohl sagen, Frauen können genauso viel leisten wie Männer. Das klingt nach Gleichberechtigung und Emanzipation im chinesischen Sozialismus. Aber wie viel Gleichberechtigung gibt es in der chinesischen Gesellschaft tatsächlich? ARD-Korrespondentin Eva Lambi-Schmidt ist mir zugeschaltet. Hi Eva.
Hi aus Shanghai.
Du lebst in einer der fortschrittlichsten Städte Chinas und wenn du dort unterwegs bist und mit Frauen sprichst, was beschäftigt die Shanghaierinnen am meisten, wenn es jetzt um Frauenrechte und Gleichberechtigung geht?
Ja, das ist ganz interessant. Das sind so Fragen wie, wie will ich leben? Wie kann ich mich selbst verwirklichen in einer Beziehung mit einem Mann? Oder geht das vielleicht auch nur alleine? In Shanghai muss man sich vorstellen, das ist so ein Traum von vielen, hierher zu kommen. Die Welt steht einem hier quasi offen, Karriere zu machen. Aber auch Freizeitaktivitäten gibt's hier en masse. Und viele wollen in die großen Städte genau deshalb. Und Familie und Kinder rücken bei den Lebensplänen da auch schon mal in den Hintergrund. Außerdem muss man sich das Leben in der Stadt ja auch leisten können. Die Mieten sind sehr hoch. Junge Menschen und auch Frauen arbeiten hier sehr viel, klettern die Karriereleiter hoch. Es gibt in China den Begriff Shengnü, der meint Frauen, die in ihren späten 20ern und 30ern noch nicht verheiratet sind und sozusagen übrig geblieben sind. Und ich habe in den letzten Wochen mit ganz unterschiedlichen Frauen gesprochen in Shanghai. Und viele entscheiden sich jetzt heutzutage ganz bewusst dafür, nicht zu heiraten und keine Kinder bekommen zu wollen. Und das ist für sie auch nicht negativ besetzt.
Ich denke, dass immer mehr junge Menschen, dass die Gen Z überhaupt nicht an Ehe und Kinder denkt.
Ich bin gerade sehr entschlossen, nicht zu heiraten oder Kinder zu kriegen. Warum? Weil es keinen Nutzen hat. Das heißt, ich kann mich verlieben, ich kann daten. Aber wenn es ums Heiraten geht, finde ich es sehr kompliziert, vor allem in China.
Ich werde nicht heiraten und Kinder kriegen. Vielleicht werde ich allein ein Baby bekommen.
Ja, hier habe ich auch gestutzt. Ein Baby ohne Mann können sich tatsächlich mehrere vorstellen, mit denen ich gesprochen habe. Also nicht heiraten, aber trotzdem vielleicht ein Kind bekommen, das ist auch eine Option.
Ja, jetzt wo wir über Kinder reden, die Geburten in China gehen ja seit Jahren zurück. Also 2023 gab es noch knapp 9 Millionen Geburten. Das heißt, die Bevölkerung schrumpft jetzt seit 2 Jahren. Mit den wirtschaftlichen Folgen haben wir uns bei Welt macht China schon mal beschäftigt. Hört da auf jeden Fall gerne rein. Heute geht es ja eher um die Sicht der Frauen auf dieses Thema. Eva, warum wollen denn so viele junge Frauen keine Kinder mehr bekommen in China?
Ich zähle mal auf, was Sie so genannt haben. Angst vor medizinischen Risiken oder ihrem Körper zu schaden oder sich auch selbst als Individuum zu vernachlässigen, wenn sie dann ein Kind haben. Die eigene Entfaltung war also den Frauen, mit denen ich gesprochen habe, sehr, sehr wichtig, auch unabhängig sein zu wollen von gesellschaftlichen Zwängen. Das meinte zum Beispiel auch Wu Yuting. Sie ist 30 Jahre alt, hat hier in Shanghai eine Community aufgebaut, in der sich junge Frauen regelmäßig treffen, um über genau solche Themen und über Ängste zu diskutieren.
Ich denke, wenn man seine eigene Karriere hat, sein eigenes soziales Umfeld, seinen eigenen Lebensstil und seine eigenen Hobbys, dann kann die Heirat mit einem geeigneten Partner das i-Tüpfelchen sein. Aber wenn man sich ohne diese Dinge in die Ehe stürzt, ist man von seinem Partner eventuell nicht frei genug, um sich selbst zu verwirklichen.
Also auch sie ist eher zurückhaltend, wenn es um Familie geht und ihr geht es da vor allem um die Selbstverwirklichung. Es ist aber auch so, dass in China vor allem auch Geld bei der Familiengründung eine große Rolle spielt. Die Kosten sind auch ein Faktor, warum Familien mit einem Kind nicht unbedingt noch ein zweites oder ein drittes haben möchten. Das ist ja mittlerweile auch in China erlaubt. Kinder in China kosten sehr viel Geld. Viele Familien geben die Hälfte ihres Einkommens für die Förderung ihrer Kinder aus, also etwa für Kurse und Freizeitaktivitäten. Darüber haben wir ja auch schon mal hier im Podcast gesprochen. Und dazu kommt aktuell auch noch die unsichere wirtschaftliche Lage.
Also du meinst die hohe Arbeitslosigkeit unter jungen Leuten, also unsichere Jobs, die Einkommen steigen nicht mehr so schnell?
Genau, aber auch, dass sich das Wirtschaftswachstum nicht so schnell erholt hat jetzt nach der Corona-Pandemie und ja sowieso auch nicht mehr so schnell wächst, wie das früher mal der Fall war. Also das Wohlstandsversprechen der Kommunistischen Partei gilt für die junge Generation nicht mehr. Anders als in den Generationen davor können sich junge Leute heute nicht mehr darauf verlassen, dass die Wirtschaft immer weiter rasant wächst. Im Gegenteil, die Wirtschaft Chinas steht aktuell vor großen Problemen und selbst wer einen Job hat, der muss in erster Linie seine Lebenshaltungskosten verdienen.
Ich gehe jeden Tag zur Arbeit und es ist schon schwer, mich jeden Tag zu ernähren. Es ist unwahrscheinlich, dass ich mich für ein Baby entscheide. Und was die Zukunft angeht, ich habe das Gefühl, dass ich nur an das nächste Jahr denken kann. Ich kann keine längerfristigen Pläne machen.
Das ist eine Frau, die ich in Shanghai getroffen habe. Sie ist 26 Jahre alt, aber will ihren Namen nicht öffentlich machen, weil sie sich als Feministin bezeichnet und deshalb auch schon von den Behörden zum Tee trinken eingeladen wurde. Das sagt man hier in China so, wenn man von den Behörden einbestellt wird. Und sie erzählte dann, sie wurde ermahnt, verhört und am Ende kam dann die Frage, denkst du immer noch, dass es keine Gleichberechtigung gibt? So hat sie mir das erzählt und sie fand es auch wichtig, mit uns darüber zu sprechen, will aber natürlich nicht noch mehr Ärger bekommen.
Ja, dass die Frauen in China ja weniger Kinder bekommen jetzt, das ja, passt der Staats- und Parteiführung ja offenbar nicht so richtig in den Kram. Also letzten Herbst beim Nationalen Frauenkongress hat Xi Jinping eine Rede gehalten und dabei nicht auf die Hälfte des Himmels verwiesen oder auf Frauen als Heldinnen der Arbeit wie sonst im Sozialismus üblich, sondern er hat Chinas Frauen ermahnt, also sich an traditionellen Werten, Familie, Kinder zu orientieren. Das klingt so, als ob man sagen würde, okay, Frauen gehören zurück an den Herd. Also genau das ist ja das Gegenteil von dem, was die Frauen vorhin beschrieben haben. Das widerspricht sich ja total.
Naja, Frauen sollen eben mithelfen, das Schrumpfen der Bevölkerung zu stoppen. Und das ist ja in China nicht unüblich, dass das Volk für die Ziele der Kommunistischen Partei mobilisiert werden soll. Die Volksrepublik, die braucht die Wirtschaftsstärke, braucht genügend Fachkräfte in der Zukunft, um die wirtschaftlichen Ziele zu erreichen, aber auch um die vielen älteren Menschen zu pflegen. Das ist jetzt ein riesiges Problem in China und das hat die Kommunistische Partei recht spät erkannt, nachdem sie ja jahrzehntelang die Geburtenrate mit der Ein-Kind-Politik niedrig gehalten hat. Also Paare durften lange nur ein Kind bekommen, heute wieder drei, aber das können sich jetzt viele nicht leisten. Oder sie wollen es auch nicht, manche nicht mal ein Kind.
In China sehen Frauen sich eher als Verliererinnen, wenn sie Kinder bekommen. Kann man das so hart sagen?
nicht alle. Es gibt ein Stadt-Land-Gefälle, aber auch in der Stadt gibt es natürlich noch viele traditionelle Familien. Aber was auffällt, ist eben, dass es doch diesen Trend gibt, dass viele heutzutage das traditionelle Familienmodell ablehnen. Also Kinder zu bekommen, das kennen wir auch aus anderen Ländern. In Deutschland ist das auch nicht anders. Heißt oft ein Karriereknick. Die Care-Arbeit wird meist von den Frauen gemacht und es ist schwer, Beruf und Kinder miteinander zu vereinbaren. Außerdem ist es auch traditionell in China so, dass die Frau in die Familie des Mannes einheiratet und dann auch mit zu den Schwiegereltern zieht und sich um diese im Alter kümmert. Das ist nicht überall in China noch so traditionell. Ich kenne hier in Shanghai viele Paare, die eine Wohnung separat von den Schwiegereltern haben. In Shanghai gibt es auch noch die besondere Situation. Das werden viele in Shanghai bestätigen, habe ich schon oft gehört, dass doch der Mann auch am Herd steht und viel kocht. Das ist aber längst nicht überall so. Und Wu Yuting sagt, das ist richtig harte Arbeit, sich zu Hause um die Kinder und den Haushalt zu kümmern. Und das sei noch längst nicht von der Gesellschaft so anerkannt.
Daher wollen Männer nicht zu Hause bei den Kindern bleiben. Und auch Frauen denken, dass es peinlich ist, Vollzeitmutter oder Vollzeithausfrau zu sein. Deshalb ist es so, dass viele Mütter gleichzeitig arbeiten und Kinder erziehen müssen, was eine sehr unangenehme Situation ist.
Wie stehen denn die Frauen zum Thema Heiraten?
Ja, das ist wirklich ganz interessant. Viele Frauen wollen ja nicht mal heiraten. Manche sagen zum Beispiel auch, ein Kind würde ich ja vielleicht noch bekommen, aber wenn dann alleine, also bitte kein Mann. Diejenigen, die das sagen, die wollen selbstbestimmt sein und die finden die Vorstellung einer Ehe überhaupt nicht erstrebenswert. Und Wu Yuting hat das sehr anschaulich erklärt.
Die unsichere Lage der Frau zeigt sich an einem alten chinesischen Sprichwort. Wenn eine Frau einen Hahn heiratet, dann folgt sie dem Hahn. Wenn sie einen Hund heiratet, folgt sie dem Hund. Ihre unsichere Lage rührt daher, dass sie einem Mann ihr Leben lang folgen muss. Aber Frauen haben heute viel mehr Sicherheit. Sie wollen keinem Mann mehr folgen. Aber sie wissen oft nicht, wo sie Sicherheit bekommen. Für mich geht es im Feminismus darum, die eigene Sicherheit zu finden, anstatt sich von jemandem mitziehen zu lassen.
Nun muss man aber auch sagen, China ist total groß, ne? Also die Unterschiede zwischen Stadt und Land, die sind da. Sind es vor allem junge Frauen in den Städten, die so denken? Du bist ja auch in ländlichen Regionen viel unterwegs gewesen. Wie sieht es dort aus?
Dort ist es schon noch sehr traditionell. Ich war letztens erst in einem kleinen abgeschiedenen Dorf im Süden Chinas, im Landesteil Hunan. Wir mussten vom Bahnhof aus sogar noch 2 Stunden mit dem Auto fahren, um dorthin zu kommen. Und dort sind wir in eine Hochzeit reingestolpert. Ich war noch nie bei einer chinesischen Hochzeit dabei und ich fand das echt cool. Und wir durften dort dann sogar mitfeiern. Wir hören da auch schon viele Kinder im Hintergrund. Man muss sich vorstellen, alle saßen da an runden Tischen in der Mitte des Dorfplatzes. Das Brautpaar war erst 22 Jahre alt. Es hat sich herausgestellt, dass viele Frauen dort in der Region Jiangyong mit Anfang 20 heiraten. Meine Tischnachbarin, das war so ein runder Tisch, die war genauso alt wie ich und meinte, ihre Hochzeit wäre exakt genauso gefeiert worden in der Mitte des Dorfplatzes. Sie hat mittlerweile einen 7-jährigen Sohn und für sie ist das auch alles ganz normal. Sie fand auch nicht, dass es keine Gleichberechtigung gäbe zwischen Mann und Frau. Es hätte sich im Vergleich zu früher ja schon viel getan, meinte sie. Und übrigens auch andere aus dem Dorf, mit denen ich gesprochen habe. Interessanterweise war dort außer mir noch eine Frau aus Zhejiang zu Besuch. Das ist ein Nachbarlandesteil von Shanghai, gehört also zu den Ballungsräumen an der Ostküste. Sie ist super feministisch, meinte aber auch, sie könne es total verstehen, dass die Frauen auf dem Land anders denken, weil sie einfach ein ganz anderes Leben haben, sich mit den alltäglichen Themen auseinandersetzen und nicht in abstrakten Ebenen denken und sie das auch einfach anders gar nicht kennen.
Ja, auf dem Land hast du aber auch noch etwas anderes recherchiert, was ja vermutlich ziemlich einmalig ist. Eine Geheimschrift, also eine Schrift von Frauen für Frauen. Dazu später mehr. Jetzt haben wir vorhin schon festgestellt, die Staats- und Parteiführung hat ein eher patriarchalisches Frauenbild. Und das sagt auch Li Meize, eine bekannte Feministin aus China, die lebt heute in New York. 2012 beispielsweise protestierte sie gegen häusliche Gewalt. Das ist ein Riesenproblem in China. Und damals hat sie für ihre Protestaktion ein weißes Brautkleid getragen, das mit rotem Kunstblut beschmiert war. Das war eine ziemlich spektakuläre Aktion, die viel Aufmerksamkeit bekommen hat, auch in den chinesischen Medien. Unter Staats- und Parteichef Xi Jinping sind solche Aktionen nicht mehr möglich, sagt Li.
He's very conservative. On the other side, he said, we need to be careful, you know. We still have some political risks we are facing.
Er ist sehr konservativ, sagt Li Meize über Xi Jinping. Und sie sagt auch, dass die Parteiführung ja, Frauenthemen und feministische Themen heute als politisches Risiko betrachte. Eva, dann lass uns mal auf die Parteiführung schauen. Eine Staats- oder Parteichefin hatte die Volksrepublik auf jeden Fall noch nie.
Nein, und die Kommunistische Partei in China, die hat mit ihren 97 Millionen Mitgliedern auch nur einen Frauenanteil von 29%. Zum Vergleich, in Deutschland hatte nach statistischen Daten aus dem Jahr 2021 die Partei mit dem höchsten Frauenanteil 42% Frauen, das waren die Grünen. Weniger Frauenanteil als die Kommunistische Partei in China haben in Deutschland CDU, CSU, die FDP und die AfD als Schlusslicht. Wichtig ist aber, bleiben wir in China, dass in der obersten Führungsriege in China Frauen gar nicht vertreten sind. Im Politbüro gibt es keine einzige Frau mehr. Im Jahr 2022 wurde die bis dato einzige Frau durch einen Mann ersetzt. Im Ständigen Ausschuss gab es noch nie eine Frau und im Zentralkomitee, einem der wichtigsten Entscheidungsgremien der Kommunistischen Partei, sind von 205 Mitgliedern gerade mal 11 Frauen.
Also man kann sagen, Politik in China wird von Männern gemacht, oder?
Ja, ausländische Expertinnen zu dem Thema sagen auch, es könne in China gar keine Politik für Frauen gemacht werden. Also Politik, bei der die Bedürfnisse von Frauen mitbedacht werden. Und das beklagen auch viele Frauen in China wie Wu Yiting in Shanghai.
Was mich wütend macht, ist, dass viele politische Maßnahmen formuliert werden, ohne die Perspektive der Frauen zu berücksichtigen. Darunter auch das neue Ehegesetz. Es erscheint auf den ersten Blick fair zu sein. Aber es berücksichtigt nicht die Erbrechte und Fragen der Vermögensaufteilung von Frauen in der chinesischen Gesellschaft. Ich glaube, viele politische Entscheidungen werden von Männern getroffen, die nicht viel nachgedacht haben. Ich hoffe wirklich, dass es mehr Frauen in der Politik geben wird, die Gesetze vorschlagen, die dann auch verabschiedet werden.
Meine Gesprächspartnerinnen in den letzten Wochen haben auch ganz konkrete Vorschläge dazu gemacht, welche Gesetze es bräuchte. Es bräuchte eine bessere medizinische Versorgung, sagen sie, rund um die Geburt, einen besseren Schutz vor Benachteiligungen von Frauen und Müttern am Arbeitsplatz, Reformen beim Eigentumsrecht und beim Sorgerecht nach einer Scheidung. Derzeit ist es nämlich meist so, dass die Männer das Sorgerecht bekommen und die Kinder dann bei den Großeltern aufwachsen. Die Frauen meinten auch, wenn es solche Veränderungen gäbe, dann gäbe es vielleicht auch wieder mehr Anreize, Kinder in die Welt zu setzen. Aber das ist Zukunft. Musik, denn die Wirklichkeit sieht halt anders aus. Im Gender Gap Report 2023 des World Economic Forums ist China auf Platz 146 abgerutscht. Vor 10 Jahren war China noch auf Platz 69.
Boah, ich muss sagen, das klingt alles schon ziemlich bedrückend. Aber Frauen in China haben ja immer irgendwie Wege gesucht und auch gefunden, um mit den Schwierigkeiten klarzukommen. Und dafür gehen wir einen Schritt in die Vergangenheit. Eva, was hören wir da?
Das ist Nüshu, das ist eine Frauengeheimsprache, die über Jahrhunderte und Generationen hinweg weitergegeben wurde, damit sich Frauen untereinander austauschen können über ihre intimsten Geheimnisse und auch Erfahrungen, die sie gemacht haben während ihrer Ehe. Eigentlich ist Nüshu eine Schrift. Jedes Schriftzeichen ist dem Körper einer Frau nachempfunden. Man kann es sich auch bisschen vorstellen, wenn man die Augen zusammenkneift, würde ich sagen. Und im Alltag früher wurde das aber auch gesungen, und zwar im örtlichen Dialekt von Jiangyong, einer Region im Landesteil Hunan. Und weil das Chinesische ja selbst schon eine Melodie hat, wurde der Text durch die Melodie der Nüshu-Lieder für Außenstehende unverständlicher, als wenn er normal gesprochen würde. Die Männer haben mitbekommen, dass die Frauen singen, zum Beispiel als sie zu zweit Wäsche gemacht haben. Aber sie wussten eben nicht, was es ist, das sagt Hu Shujin, die die Schrift bis heute noch schreiben kann. Sie ist 42 Jahre alt und hat uns durch ein Museum geführt, gleich neben dem Dorf in Hunan. Die Schrift ist heute unter der kommunistischen Partei also nicht mehr geheim. Früher im chinesischen Kaiserreich und auch danach noch während der Zeit der Bürgerkriege aber schon. Ich habe in einem anderen Dorf in der Region auch noch die 86-jährige He Yenxin getroffen. Sie ist schon älter als die Volksrepublik China und hat als junges Mädchen die Schrift von ihrer Großmutter gelernt. Und sie meinte, manchmal hätten sie einfach zusammen ja mit einem Stock in den sandigen Boden geschrieben. Und ihre Großmutter hätte auch immer geweint, wenn sie die Schriftzeichen von Nü Shu geschrieben hätte. Es seien immer traurige Geschichten gewesen, die die Frauen miteinander geteilt hätten, meinte sie.
Wenn man in die Familie seines Mannes einheiratete, wurde man unterdrückt. Die Ehe war Unterdrückung. Sobald man verheiratet war, war man nicht mehr frei. Heute kannst du dich frei verlieben. Wenn du das nicht mehr willst, kannst du dich einfach scheiden lassen. Damals war das unmöglich. Nur der Mann konnte einen Scheidungsbrief schreiben. Dann konntest du gehen. Aber du konntest nicht von alleine gehen. Es war schwer, in so einem Haus zu leben.
Die Schrift ist auch deshalb entstanden, weil die Frauen früher nicht zur Schule gehen durften. Sie haben dann selbst was erschaffen, um zu kommunizieren. Auch zum Beispiel über ihre Schmerzen. Ja, Frauen hatten im alten China zum Beispiel die Füße gebunden, damit sie nicht mehr wachsen. Je kleiner die Füße, desto besser, hieß es damals, auch als die Männer sich ihre Braut ausgesucht haben.
Dieses Füßebinden, das war ja ein Schönheitsideal, aber eigentlich war das eine extrem schmerzhafte Praxis, weil den kleinen Mädchen die Fußknochen gebrochen wurden und der Fuß dann so geformt wurde, dass er möglichst klein blieb und dadurch, dass die Mädchen dann so kleine Füße hatten, konnten sie auch gar nicht richtig gehen. Sie mussten dann so kleine trippelnde Schrittchen machen und das schränkte die Frauen ihr Leben lang natürlich in ihren Bewegungen total ein.
Ja, und Frauen in China erinnern sich auch heute manchmal noch an das Leiden der vorherigen Generationen, ihrer Großmütter zum Beispiel, wie auch die 42-jährige Hu Shujin, die uns durch das Museum geführt hat. Die hat übrigens 3 Kinder, das gibt's also schon auch noch in China.
Auch meiner Großmutter wurden die Füße gebunden. Sie musste ihre Füße jeden Tag mit einer dicken Schicht Stoff umwickeln. Sie können sich vorstellen, wie schmerzhaft es sein muss, wenn sie ihre Füße seit dem 3. Lebensjahr einbinden müssen, um zu verhindern, dass sie wachsen.
Aber es war eben so, wer wollte, dass seine Tochter in ein gutes Haus einheiratet, der hat es eben so gut es geht versucht zu verhindern, dass die Füße wachsen. Und in diesem Zusammenhang, dass sich die Frauen so unterordnen mussten, hatte Nü Shu, diese Geheimsprache, eine ganz besondere Bedeutung, denn sie ermöglichte den Frauen, es ihre Erfahrungen zu teilen. Nü Shu spiegelt den Willen der Frauen, wieder unabhängig zu sein, meint Hu Shujin. Und auch die Frau aus Zhejiang, von der ich vorhin gesprochen habe, findet das. Sie arbeitet im Projektmanagement in China und lehrt an einer Hochschule. Und seit einem halben Jahr beschäftigt sie sich intensiv mit Nü Shu und wollte aber anonym bleiben.
Das ist eine Art des Widerstands der Frauen. Wenn du mich nicht zur Schule gehen lässt, dann schaffe ich mir selbst etwas. Das ist eine Haltung, die ich als sehr feministisch betrachten würde.
Und wie ist das heute? Also ist Nü Shu nur noch eine Museumssprache, Folklore und Geschichte oder spielt diese Geheimsprache heute doch noch eine Rolle?
Also es ist so, dass Frauen, gerade auch Feministinnen, angefangen haben, Nü Shu für sich zu entdecken. Was natürlich auch daran liegt, dass in China die Zensur so streng ist, dass feministische Posts im Internet oft gelöscht werden. Die chinesische MeToo-Bewegung wurde ja unterdrückt und Aktivistinnen haben auch Schwierigkeiten, sich zu vernetzen. Sie bekommen schnell Probleme mit den Behörden und davon hatte mir auch die Reisende aus Zhejiang erzählt. Sie hat jetzt aber auch schon mal Nü Shu in ihrem eigenen Alltag benutzt, hat sie mir erzählt. erzählt.
Ich habe einen Brief an eine Freundin geschrieben. Später, als sie auf Reisen war, schrieb sie mir eine Postkarte, ebenfalls auf Nüshu. Ich habe lange gebraucht, um die vielen Zeichen zu entziffern. Jeder kann die Worte auf der Karte sehen, aber nur wenige Menschen verstehen sie. Das macht mir Freude. Ich habe das Gefühl, dass dies etwas ist, das nur meine Freundin und ich verstehen können.
Ich muss sagen, ich fand das echt bewegend. Das ist quasi wie so eine Codeschrift, die die meisten Leute, auch wenn sie das auf einer Postkarte öffentlich sehen können, dann doch nicht lesen und verstehen können. Und das hat diese Frau hier auch sehr fasziniert. Und sie ist überzeugt, dass Nüshu auch heute noch einen Unterschied machen kann, vielleicht auch im Internet.
Aktivistinnen wie Li Meize, die haben uns ja Ähnliches erzählt. Also Li Meize hat uns erzählt, sie kennt Frauen, die in Workshops anderen die Geheimsprache Nüshu beibringen. Unter anderem auch deshalb, weil offene Protestaktionen von Feministinnen ja kaum noch möglich sind, anders als vor 10 Jahren.
We still have organizers or activists in China, but it's become more and more difficult because there tend to be
Li Meize erzählt, dass wir heute auch noch Aktivistinnen in China haben, aber es ist eben viel schwieriger geworden, als früher vor 10 Jahren zu protestieren. Heute könnten nur noch Einzelne sich engagieren und früher eben konnten sich die Aktivistinnen untereinander viel besser vernetzen und organisieren. Sie haben zum Beispiel für mehr Sicherheit für Frauen in Bussen und Bahnen laut demonstriert oder eben sind gegen Gewalt gegen Frauen auf die Straßen gegangen, aber genau deshalb sind die Behörden ja auch gegen die Aktivistinnen vorgegangen. Li Meize selbst wurde eine Zeit lang festgehalten und dann hat sie China erst einmal verlassen und jetzt lebt sie in New York.
Ja, ich erlebe das ganz ähnlich. Es gibt zwar Räume, wo sich Frauen treffen können in China und auch austauschen, aber Aktivismus ist halt schwierig in China, denn es gibt hier keine Meinungs- und Versammlungsfreiheit. Insgesamt habe ich aber auch den Eindruck, trotz alledem, dass Themen für Frauen mehr Raum haben als zum Beispiel andere Themen wie LGBTQ. Ich habe auch schon feministische Räume gesehen, die dann teilweise als Ausstellungsfläche über die LGBTQ-Community genutzt wurden, weil das insgesamt noch mehr eingeschränkt und zensiert wird, als wenn die Leute sagen, es geht um Frauen.
Also Fazit, Feministinnen haben es echt schwer in China. Die Repression hat zugenommen. Die chinesische Staatsführung möchte, dass Frauen mehr Kinder bekommen. Aber vor allem in den Städten ist das so, dass vielen jüngeren Frauen ihre Unabhängigkeit deutlich wichtiger geworden ist. Eva, wenn du China mit Deutschland vergleichst, also wenn du dir die Frauen in beiden Ländern anschaust, was ist anders in China und was ist vielleicht auch ähnlich?
Ich denke, es ist schon sehr ähnlich, welche Themen die Frauen beschäftigen. Wie bekommt man Karriere und Familie zusammen? Wie kann man sich in der Karriere als Frau durchsetzen, auch beim Gehalt? Wer übernimmt zu Hause die Care-Arbeit, ja, auch die Mental Load? Also wer organisiert die Termine beim Kinderarzt? Wer bringt das Kind zum Badminton? Wer macht den Haushalt? Und auch was die Geburtenrate angeht, da steht Deutschland ja auch gar nicht besser da. 1 bis 2 Kinder bekommen Frauen in Deutschland. Von daher würde ich sagen, das sind so die Ähnlichkeiten. Unterschiede sehe ich zum einen da, dass sich die junge Generation in China teilweise als letzte Generation, als Zuhui Dairen bezeichnet und das nicht aus klimaaktivistischen Gründen, sondern weil sie einfach keine Kinder bekommen möchten. Und da muss man halt auch sagen, die finanzielle Belastung in China, die ist schon sehr landesspezifisch. Klar, überall sind Kinder teuer, aber in China aufgrund des Bildungssystems und des gesellschaftlichen Drucks noch aus Tagen der Ein-Kind-Politik ist die Belastung meiner Einschätzung nach dann doch noch höher und für viele ja auch ausschlaggebend, wie wir gehört haben, kein Kind oder nicht mehr als eines zu bekommen. Und dann ja noch die Politik. Es ist ja schon ein Unterschied, ob man in den obersten Entscheidungsgremien der Politik gar keine Frauen hat, wie in China oder wie in Deutschland immerhin einige, wenn auch keine 50% im Bundestag.
Danke, Eva Lambi-Schmidt in Shanghai. Jetzt seid ihr dran, die Hörerinnen und Hörer von Welt macht China. Wie seht ihr das? Wie können wir mehr Gleichberechtigung schaffen? In China oder in Deutschland? Schreibt uns eine E-Mail an weltmachtchina@rbb-online.de. Weltmacht China in einem Wort, @rbb-online.de. Anregungen, Lob und Kritik sind willkommen. Und danke auch für die vielen E-Mails von euch, zuletzt von Mario aus Hamburg. Er würde gerne mal etwas hören über die Sicherheit von Lebensmitteln und Gebäuden in China. Christina aus Potsdam hat uns auch geschrieben und sie interessiert sich für die Geschichte des Handels mit China. Sven fragt, wie stark private Unternehmen in China vom Staat kontrolliert und gegängelt werden und ob sich das negativ auf das Wachstumspotenzial auswirkt. Danke für eure E-Mails und die vielen Themenvorschläge. Hier noch eine Podcast-Empfehlung von uns, die zum heutigen Thema passt, die Alltagsfeministinnen vom RBB. Es geht darum, wie wir in Partnerschaft, Job und Familie gleichberechtigt leben können. Hört rein, die Alltagsfeministinnen in der ARD-Audiothek. Bei dieser Folge von Welt macht China haben Eva Lambi-Schmidt, ARD-Korrespondentin in Shanghai, mitgemacht und Ruth Kirchner. Sie hatte auch die Redaktion. Vielen Dank an unsere vielen Gesprächspartnerinnen in China und an Li Meize in New York. Technik und Ton, Hendrik Fano und David Schöpe. Zum Weltmacht-China-Team gehören außerdem Steffen Wurzel, Zui Mu, Astrid Freieisen, Benjamin Eisel und Marc Krüger. Ciao und bis bald, ich heiße Joyce Lee.